Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen in Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 51 mit unserem Gast Markus Rübsam, CEO und Co-Founder von Cibocell mit dem Thema vom Marktführer zum Start-up für die Energiewende. Markus, von unserer Seite nochmal ein ganz herzliches Dankeschön und herzliches Willkommen. Super, dass du bei uns aufschlägst. Und sag mal ein paar Worte zu Beginn zu deiner Person und deinem Unternehmen.
Ja, also erstmal finde ich es klasse, hier zu sein. Natürlich auch von meiner Seite herzliches Willkommen an alle. Habe euch ja schon lange beobachtet, finde das super, wie ihr das macht. Also diesen, vor allem den Sportbezug. Der hat mich schon immer sehr angezogen und freue mich natürlich heute, dass ich ja selber hier auch jetzt mal bei euch sein darf und mit euch plaudern darf. Das Unternehmen, was wir gegründet haben, ist im Umfeld Energietransformation. Wir haben mehrere Unternehmen im Umfeld gegründet, aber da kann ich nachher auch noch was zu sagen. Aber im Kern, die Firma Cibocell ist ein Produktionsoptimierer von hybriden Energiesystemen. Also wir kommen aus dem Wasserstoff, da wurden wir geboren. Inzwischen gibt es natürlich auch andere Bereiche, die ähnliche Logiken haben, aber unser Herz ist aus dem Wasserstoff. Als wir die Firma gegründet haben, da tief dran geglaubt, an den grünen Wasserstoff. Ich glaube, wir erleben auch Tag für Tag immer wieder, dass es kein blödes Molekül ist und zu teuer ist, sondern es eigentlich sehr intelligent genutzt werden könnte, gerade bei Energieresilienz. Wir glauben da tief dran und wir haben auch schon einige Ups und Downs gehabt, aber es geht immer weiter. Also der Markt entwickelt sich noch. Im Herzen, was wir eigentlich sind wir KI-Leute. Also wir nutzen 100% KI für alles. Also bei uns gibt es keine prädiktiven Analysen mehr, sondern es ist alles schon mit Machine Learning, Multimodal Learning. Also sehr innovativ.
Ja, Markus, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich ganz besonders. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, sind auch weite Teile eurer Reise, haben wir ja mit begleitet. Du hast gerade schon in der Anmoderation ja schon ein paar spannende Themen aufgeworfen, die wir gleich nochmal tiefer legen müssen, damit auch unsere Zuhörer verstehen, was für ein tolles Produkt, was für eine tolle Firma ihr seid. Aber bevor wir da einsteigen, du hast ja gesagt, du magst den sportlichen Anstrich bei uns. Und ich weiß ja auch, du bist ja privat auch Trainer einer Fußballmannschaft. Von daher, glaube ich, ist die Frage, wird dich nicht so sehr herausfordern wie vielleicht andere Gäste, die hier aufgelaufen sind in der Business Liga. Wo würdest du dich denn persönlich aufstellen? Auf welcher Position, wenn du dein eigener Trainer wärst?
Also es ist interessant, also ich würde mich eigentlich genau da aufstellen, wo ich auch gespielt habe. Also ich glaube, dass ich ganz gute Trainer hatte, auch wenn die zum damaligen Zeitpunkt nie eine Trainerausbildung so wie ich gemacht haben, aber trotzdem waren sie gute Trainer und haben gutes Training gemacht und auch waren sie sportlich, auch als Trainer sehr gut. So zwischen Innenverteidiger und Mittelstürmer. Also ich hatte nie eine Position. Also ich habe meistens die Spiele in der Innenverteidigung angefangen und bin dort geblieben, solange das Ergebnis für uns gut war. Sobald das Ergebnis für uns schlecht war, wurde ich schon, also zumindest in der zweiten Halbzeit, als Mittelstürmer eingesetzt. Ist ein interessantes Positionsspiel. Interessant war sicherlich vom Positionsspiel, du hast ja als Innenverteidiger meistens den gegnerischen Mittelstürmer gedeckt und dadurch konntest du, glaube ich, dann, das war die Idee des Trainers, der mich über mehrere Jahre begleitet hat, wahrscheinlich, der kennt ja, was ein Mittelstürmer, wie er so ein Innenverteidiger austricksen kann. Und
also deine Entwicklung, dein Werdegang von SAP zu einem Startup, Cibocell, dann habe ich gedacht, dann ist ja fast so ein Parallelprozess, ne? So aus dem gesicherten, fundierten Mittelfeld, in dem man da auch ab und an schön Zement angerührt hat, jetzt spritzig nach vorne, um da mal zu gucken und Entscheidungen herbeizuführen.
Ja, natürlich ist vielleicht mal so ein bisschen zurückgehen. Meine Karriere habe ich schon mal als Unternehmer begonnen. Das heißt, ich war eigentlich also 10, 15 Jahre, bevor ich zur SAP gegangen bin, schon mal Unternehmer. Und dann natürlich die Frage, die Frage habe ich mir natürlich auch selber gestellt. Also warum gehe ich jetzt? Also ich war, um das jetzt zu beschreiben, ich bin gerade 50 Jahre alt geworden, war bei der SAP, hatte einen super Job. Aber irgendwie hat das nicht mehr so das erfüllt, was ich was ich mir vorgestellt habe. Beziehungsweise mal, um das ehrlich zu machen, ich wusste gar nicht, was erfüllt mich denn. Und bin dann damals, da kam die Entscheidung dann zustande, habe mir einen Rucksack gepackt und bin von Florenz nach Rom gewandert. Ich hatte so viele Urlaubstage bei SAP, dass ich gesagt habe, komm, ich nutze jetzt mal, ich glaube, ich hatte 120 Urlaubstage. Ich nutze jetzt mal 30 und mache jetzt einfach mal was für mich. Den Rucksack gepackt, mit einem Kollegen in Florenz losgelaufen und irgendwann in Rom angekommen. Und da ist die Entscheidung entstanden, weil das einen unheimlichen Abstand gegeben hat zu dem, was ich tagtäglich gemacht habe. Also es war alles anders. Also wir wussten am nächsten Tag nicht, wo wir ankommen. Wir hatten keine Meetings, wir hatten logischerweise auch keine E-Mails. Ich war abgedockt von allem. Und da ist die Entscheidung gereift, nach den 4 Wochen wirklich zu sagen, ich glaube, ich habe jetzt eine andere Welt gesehen oder ich habe was anderes gesehen und eigentlich habe ich es ja schon mal gemacht und eigentlich ist ja mein Wunsch, das jetzt wieder zu machen. Und dann, ich meine, das könnt ihr euch vorstellen, man hat eine Familie auch, jetzt geht man aus einem gesicherten Job raus. Das ist ja nicht einfach so mal entschieden von einem Tag auf den anderen. Das heißt, man muss natürlich dann auch der Familie sagen, hey, ich werde jetzt Unternehmer auch noch mit Startups. Da weiß man nie, ob es gut geht oder eigentlich eher nicht. Macht das jetzt meine Frau, meine Familie mit? Akzeptieren die das? Dass ab jetzt Dinge anders laufen, als sie davor waren. Und dann habe ich einiges hinter mir gelassen. Also es war ja auch so, dass ich bin bis heute stolz, was ich bei der SAP erreicht habe. Aber natürlich war das eine ganz andere Welt. Also ich war fast wöchentlich in einem Flieger. Ich habe 10 Jahre lang einen internationalen Job gemacht, wo ich gar nicht mehr wusste, in welcher Zeitzone ich eigentlich existiere. Brauchte ich diese 4 Wochen einfach. Und es ist wirklich so, durch eine wunderschöne Landschaft, durch den Wald zu laufen, durch Ortschaften zu laufen, um einfach mal eine andere Welt zu sehen. Ich war so tief in dieser SAP-Welt verankert. Erstmal bin ich ein sehr loyaler Mensch. Ich habe eine extrem hohe Loyalität zu dem Unternehmen gehabt. Ich habe totalen dankbar gewesen für das, was das Unternehmen mir persönlich ermöglicht hat, auch mich zu entwickeln. Aber ich brauchte diesen Schritt mal raus aus dem. Und ich hätte es, glaube ich, nicht mit einer Wanderung im Schwarzwald für 3 Tage geschafft, sondern es mussten wirklich diese 4 Wochen wirklich sein. Und meine Familie hat das akzeptiert, dass ich 4 Wochen nicht da bin und mich eigentlich nur so sporadisch melde, wenn es geht. Also hat das mitgemacht. Hat damals noch einen relativ kleinen Sohn, 5, 6 Jahre war der alt, hat es mitgemacht, mein Fußballverein hat es mitgemacht. Das haben mich eigentlich alle unterstützt und diesen 4 Wochen ist diese, ich kam wieder zur SAP und habe gesagt, okay, ich muss jetzt was anderes machen und ich will eigentlich, die Idee war eigentlich ursprünglich nicht, dass ich selber ein Unternehmen gründe, das muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, sondern die Idee war eigentlich, das Silicon Valley Modell zu replizieren. Erfahrene Führungskraft mit unternehmerischem Hintergrund hilft jetzt anderen Startup-Unternehmern oder Ideenleuten, Menschen, die Ideen haben, diese Ideen zu verwirklichen. Das war so die Ursprungsidee. Habe auch das Geschäftsmodell so aufgebaut, habe auch relativ zügig Startups gefunden, die so jemand wie mich brauchten. Aber habe dann aber auch gemerkt, dass eigentlich so das operative, echte Geschäft mir fehlt. Also ich war wahrscheinlich zu jung noch, mit 50 zu sagen, ich mache jetzt eigentlich nur noch von der Seitenlinie, also jetzt sind wir ja wieder beim Sport. Nicht in der Seitenlinie rein. Ich habe mich noch zu jung gefühlt, nur der Trainer zu sein, sondern ich hatte eigentlich das Gefühl, ich kann noch spielen. Ich kann noch Verteidiger oder Mittelstürmer sein. Und habe mich dann entschieden, tatsächlich selber auch ein Unternehmen zu gründen. Und der Ralf hat es ja schon gesagt. Zu dem Zeitpunkt wirklich auch aus einer Idee, einer Mission raus zu sagen, grüner Wasserstoff wird eine Zukunftstechnologie sein, aber er kann nur mit einer Digitalisierung wirklich entstehen. Das war uns sehr bewusst, als wir das Unternehmen gegründet haben. Und Dann habe ich natürlich die anderen Unternehmen nicht im Stich gelassen, sondern habe sukzessive sind die auch gewachsen und die hatten dann ihre eigenen Strukturen und da habe ich auch gemerkt, es ist gut, wenn die jungen Leute das selber machen und ich nicht irgendwie von der Seitenlinie rein operiere und habe dann, glaube ich, an den Unternehmen heute noch beteiligt, aber das ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwelche mal eine Board-Funktion mache, aber nicht, dass ich da jetzt irgendwie operativ an der Seitenlinie versuche, die Taktik vorzugeben oder das Spielsystem. Da bin ich weit weg von, mache jetzt eben vor allem Sibucel als Kern. Da hatten wir natürlich, da waren wir teilweise energiefremd, also von der Industrie, nicht ganz, aber natürlich auch neu in dieser Industrie. Und wir hatten, es war eine Aufbruchsstimmung, wo wir 21, 22 gegründet haben in Deutschland. Es war eine Aufbruchsstimmung dahin zu sagen, wir müssen die Energiewende hinbekommen. Wir wollen dekarbonisieren, auch Sustainability als Thema. Und so ist eigentlich das unternehmerisch entstanden. Und dann hatten wir natürlich, vor allem bei Sibucel, das Glück, dass wir eigentlich parallel zu uns ein anderes Startup in Essen gegründet wurde. Ich nenne es jetzt mal Startup, den H2 Hub, der ganz am Anfang war. Also wir waren das erste Startup in diesem Accelerator, aber die gesagt haben, wir gehen in den Wasserstoff rein und wir erzeugen im Kontext von anderen und von gestandenen Unternehmen und versuchen die Verbindung zu Startups zu erstellen und bringen die zusammen. Und das war für uns so auch ein, sag ich mal, mit ein Geburtshelfer, um diesen Markt auch tiefer einsteigen zu können. Sind heute noch eng verbunden dem H2 Hub, war gerade mit dem H2 Hub einer Veranstaltung in Berlin. Habe auch immer regen Austausch mit dem CEO, dem Uwe Kerkmann, so jetzt Beispiel die neuen Events, die kommen. Gibt da gerne Feedback, gibt da gerne mal einen Input, aber wir sind stolzer Partner dieses H2 Hubs und das hat es auch gebraucht, das muss man ehrlich sagen. So ein Accelerator gebraucht, ist für Deutschland, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte an sich, weil wir tun uns ja sehr schwer, ist schon besser geworden, wir haben uns ja sehr schwer getan mit Startups, gerade was so große Unternehmen angeht, wenn wir mit denen arbeiten, trauen wir denen was zu. Da merkt man, solche Akzentatoren sind extrem wichtig, um diese Vertrauen, diese Verbindung zu schaffen. Damit sich auch Konzerne zutrauen, mit Startups zu arbeiten und die Startups sich wiederum zutrauen, mit den Konzernen zu arbeiten.
Super spannend, Markus, was du da erzählst. Um mal in dem Bild der Business League auch zu bleiben, wenn du jetzt heute knapp 4 Jahre nach der Gründung nochmal zurückschaust, habt ihr eine erfolgreiche Saison gespielt oder seid ihr abstiegsbedroht oder spielt ihr um die Meisterschaft mit? Wie würdest du das so einordnen?
Ja, das Interessante ist ja immer, wenn du ich gehe nochmal einen Schritt zurück, also dann Startup-Leben. Also du bist im Startup-Leben und das Interessante ist, jeder Tag läuft anders, als du denkst. War ja auch vorher mal von Volker, du bist in einem Konzern und eigentlich ist alles in Zement. Jetzt bist du quasi im Wasser. Und eigentlich ist es ein offenes Meer und mal gibt's Wellen und mal gibt's keine und mal scheint die Sonne drauf und manchmal regnet's. Das hast du natürlich in extrem schnellen Abständen. Prognosen, die du gemacht hast, wie sich ein Markt entwickeln, die sich ganz anders entwickeln. Märkte, in die du reingehst, wo du so ein Pivoting machen musst, wo du vorher nicht. Also eigentlich läuft jeder Tag anders. Ich würde sagen, erfolgreich. Ja, aber natürlich waren dazwischen, um das jetzt zu sagen, aus einer Business-Liga oder Saisonverlauf, bisher erfolgreich. Ich würde zwar damit festmachen, uns gibt's noch als Unternehmen. Das ist ja immer so, man sagt ja immer, nach 3 bis 5 Jahren ist ein Startup, entweder gibt's es nicht mehr oder es ist noch da. Wir sind jetzt noch da. Deswegen würde ich es erfolgreich sagen, aber es ist natürlich schwierig der Saisonverlauf ist extrem, kann mal extrem positiv sein und Tag später schon wieder extrem negativ sein. Also du schaffst es als Startup einfach nicht, eine konstante Saison zu spielen. Ja, sondern du musst mit vielen Ups und Downs einfach umgehen können in der Saison. Also es ist immer so, du spielst mal gegen den Abstieg und dann spielst du eigentlich wieder für die internationalen Plätze und dann, ist ja eigentlich schon Champions League. Aber und dann bist du am nächsten Tag wieder in der Kreisliga. So muss man sich das vorstellen. Also so würde ich es beschreiben. Ja.
Ich habe auch gerade gedacht an so einen Aufsteiger, also der, genau wie du es sagst, also reinkommt neu,
und dann alles so volatil ist. Manchmal läuft super, man weiß gar nicht wieso oder klopft sich auf die Schulter, weil es endlich mal aufgegangen ist oder hat ein bisschen Spielglück. Wie geht ihr denn mit diesem volatilen Situationen um, so mit diesem dauernden Change-Prozessen? Wie haltet ihr die Kommunikation hoch? Wie findet ihr euch die Absprachen? Ich meine, Abenteuerkommunikation unter euch und mit Kunden, das ist ja nun mal so. Wie haltet ihr da gut zusammen und euch on track?
Also sehr, sehr schwierig. Wir sind drei Gründer. Jeder hat ja immer unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich glaube, natürlich denkt man, es ist ja ein kleines Team. Und eigentlich müsste ja einfach sein, diese Kommunikation zu machen. Aber das stimmt nicht. Der Founder, der da draußen im Markt ist, nimmt andere Dinge und andere Dynamiken mit. Also die Schwierigkeit ist eher, immer wieder zu entscheiden und sich zusammenzufinden. Und man darf sich auch nicht vorstellen, also jetzt, weil ich nicht mehr im Konzern arbeite, habe ich keine Meetings mehr, sondern eigentlich ist es noch wichtiger, weil jetzt, und es ist ja, das Team ist ja nicht groß, das heißt, jeder muss irgendwie in diesen Aufgaben auch partizipieren können. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit in so einer Dynamik, weil es ist schwer zu sagen, gerade weil wir ja Softwareentwicklung machen, du kannst ja nicht in der Softwareentwicklung sagen, du machst jetzt heute das und am nächsten Tag machst du wieder was ganz anderes, sondern die Schwierigkeit besteht eigentlich darin, in Kommunikation ist die aufrechtzuerhalten, die Transparenz aufrechtzuerhalten, Meinungsverschiedenheiten sich zu reiben, aber Meinungsverschiedenheiten auch auszutragen, die doch sehr heftig sein können. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit an dem Ganzen. Aber Kommunikation ist genauso wichtig wie im Konzern. Ich würde jetzt einfach mal auch sagen, fast noch wichtiger.
Wenn man vergleicht, wo du herkommst, ich beziehe mich jetzt auf SAP, das war ja quasi, um in der Business-Liga-Logik zu bleiben, das Bayern München, ne? Immer um die Champions League gespielt, Meister geworden. Da hat sich die Software jetzt nicht von alleine verkauft, aber es war schon klar, dass es einen großen, breiten Markt gab und der auch stabil war. Hast du ja eben selber gesagt, zum Aufsteiger, der wirklich andere Herausforderungen hat. Jetzt auch mal konkret, dann gibt es dann ja potenzielle Kunden, die euer Produkt heute wollen, morgen vielleicht nicht mehr wollen, weil Wasserstoff nicht mehr so wichtig ist oder weil die Budgets knapp sind. Als Startup müsst ihr dann ja auch häufig warten und die Corporate-Prozesse sind ja dann auch langsam. Wie geht man mit diesem Spannungsfeld, mit diesen Veränderungen jetzt als CEO um? Weil du hast ja auch Mitarbeitende, die für die du ja eine Verantwortung hast. Und auf der anderen Seite die Kunden, die man natürlich auch nicht zu hart ansprechen will, ne? Also die willst du ja behalten. Also ist ja schon ein anderes Setup, ne? Als Aufsteiger, als Platzhirsch vorher. Ne? Wie bist du da rangegangen?
Ja, ich meine, das ist ja eine gute Analogie, die du da mit Aufsteiger auch bringst, weil du steigst auf und du musst dann halt irgendwie gucken, dass du musst wissen, wo du deine Spiele gewinnen musst und wo du sie nicht kannst und wie du das machst. Jetzt ist natürlich immer die Situation, du musst als Startup-Unternehmer eigentlich immer die so verschiedene, also den Kunden auf jeden Fall im Blick haben, dein eigenes Team, aber auch die Finanzierung. Und das ist so ein Spagat, was sehr schwierig ist, weil wie du das sagst, du willst ja eigentlich vom Kunden den Auftrag haben, aber du kannst ihm jetzt auch keinen Druck machen, du bist nicht die große SAP, die eh schon Budgets zur Verfügung hat. Das ist schon so ein bisschen wie beim Aufsteiger, ne? Du steigst auf und spielst gegen Bayern München, dann kannst du natürlich nicht davon ausgehen, dass du einen Auswärtssieg holst, aber du versuchst es zumindest, ja. Also du versuchst das Spiel zumindest so nicht hinzugehen und zu sagen, wir verlieren ja sowieso, sondern du versuchst ja trotzdem das Spiel zu gewinnen. Und das ist so ein bisschen das Spagat, wenn man das jetzt so mal auf dem Fußballplatz sieht, das ist so, du musst eigentlich alles gleichzeitig machen. Also du musst Defensive, Mittelfeld und Offensive gleichzeitig machen. Und das ist eigentlich eine echte Herausforderung, weil du musst ja auf der dich finanziert, der Investor sagt, hat ganz andere Ziele, als die du jetzt unternehmerisch hast, wo du sagst, du willst jetzt erstmal einen Kunden gewinnen, dann sagt der, ja, habt ihr genug Entwickler eingestellt? Also es können ja unterschiedlichste Zielsetzungen dann entstehen. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen Es ist so ein Trapez fast schon, was man da auf dem man da laufen muss, um das so ein bisschen im Griff zu haben, ist nicht ganz einfach, aber es geht, aber es ist eine andere Welt natürlich, als die ich davor 16 Jahre in einem SAP-Konzern gewöhnt war. Ich meine, da gab es auch Wettbewerb, da gab es auch andere Dinge, aber das war natürlich durch ein großes Schiff auf den Weg gebracht. Du warst schon auf dem offenen Meer und da gab es eigentlich, außer dass vielleicht mal ein Tsunami kommen könnte, gab es ja eigentlich keine Gefahr. Das muss man ganz klar sagen.
Und wie geht ihr mit diesen Veränderungen um, mit den sich verändernden Rahmenbedingungen dann? Ne?
Ich meine, eine Grundregel, die wir uns gesetzt haben, du darfst eigentlich gar nicht in die Politik schauen. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, weil es ja doch eine Rolle spielt. Du musst schon verstehen, was passiert in dieser Energiewelt gerade, aber du darfst natürlich nie sagen, das politische Umfeld ist nicht gut genug oder Dinge, die dürfen keine, aus meiner Sicht keine Rolle spielen. Du bist ja Unternehmer und du unternimmst was, also musst du Wege finden, um das zu umschiften. Was aber in dieser Energiebranche extrem schwierig ist, Volker. Also da hast du völlig, völlig recht. Es wird eigentlich immer schwieriger, weil also wir kriegen das nur mit, wir kriegen diese Verunsicherung auf der Kundenseite vor allem mit, diese Unsicherheit, welche Regularien gelten, was macht jetzt im Beispiel Wasserstoff, was macht den teurer? Wir kennen es ja schon, wenn man die Tankstelle fahren, was ist denn eigentlich der Preis für das, was ich da reintanke, und wie viel ist Abgaben? Wir tendieren gerade da auch in dieser Welt, in eine gleiche Abgabensituation zu kommen, was ist für Kunden erschwert. Das heißt, wir haben eigentlich so die Herausforderung, immer für den Kunden eine Lösung dafür mit unserer Plattform zu finden, damit er damit besser umgehen kann. Aber natürlich ist das Umfeld, in dem wir sind, und das ist vielleicht auch so ein Credo, was wir uns so selber gegeben haben, ist, wir haben keine Angst zu scheitern. Also das ist vielleicht ein großes Wort, aber in Deutschland ist es immer so ein schwierig. Also wenn ich im Silicon Valley lebe und ich scheitere, dann werde ich am nächsten Tag CEO von einem Großkonzern. Ja, also wir haben keine Angst zu scheitern und wir wissen, dass das auch schiefgehen kann, weil du kannst keine Verantwortung, Politik sowieso nicht, aber auch wenn der Markt sich anders entwickelt, dann ist es eher deine Aufgabe zu sagen, welche Marktentwicklungen sind da und wie kannst du die mit denen umgehen, aber natürlich kann das jederzeit sein, dass wir mit dem, was wir, wir haben ja schon eine ganze Weile jetzt in dem Wasserstoffmarkt durchgehalten, aber es kann natürlich jederzeit sein. Das Scheitern gehört dazu, aber wir haben zumindest, denke ich, vielerlei Orten dafür gesorgt, dass Kunden und der Markt versteht, dass man Digitalisierung und KI in der Zukunft braucht und für was braucht man sie. Ja, das sind so Dinge, aber klar, Markt kann man sicherlich beeinflussen.
Aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, Markus. Ich fand ja, du hast ja das Bild eben von SAP, von dem Tanker gebracht und ihr seid ja, um in dem Bild zu bleiben, das Schnellboot, ne, was wendig ist. Und ihr habt ja dann auch häufiger, so habe ich zumindest wahrgenommen, die Taktik verändert. Ne? Also du hattest ja auch im Intro gesagt, ihr seid mit Wasserstoff gestartet, aber habt euch dann auch nochmal umorientiert beziehungsweise breiter aufgestellt. Kannst du das nochmal sagen, wie da der Prozess war und was ihr da getan habt, um auch resilienter zu sein, ne, gegen die Politik, auch wenn ihr euch die eigentlich gar nicht
angeguckt habt? Genau, ne? Kann man eigentlich nicht. Nee, also das ist immer durch den Markt und den Kunden entstanden. Also wir haben bei Kunden festgestellt, dass sie und das war ja, und Ralf, du kennst den Wasserstoffmarkt gut, das war ja vor 3-4 Jahren, die meisten haben noch keine Vorstellung von dem, was sie machen, dass wir halt gesagt haben, eigentlich brauchen wir euch ja jetzt noch gar nicht. Also konnten wir nicht sagen, okay, wir kommen in 3 Jahren wieder, sondern wir mussten ja auch Dinge finden und haben einfach mal in die Märkte tiefer reingehört, in dieser Energiebranche, wo liegen denn da heute große Herausforderungen? Eigentlich Herausforderungen und haben eigentlich dann, fühlen uns jetzt heute ganz wohl in sehr hybriden Systemen, also klassischer Unternehmer, der Energie einkauft, Batteriespeicher hat, vielleicht auch eine Wasserstoffproduktion dabei hat, der aber halt die Energieversorgung seines Werks dadurch, deren Ziel hat, Zielsetzung hat, eine Autarkie zu machen, da fühlen wir uns jetzt heute wohl. Aber das war eigentlich nicht unserer Idee geschuldet, sondern eigentlich dem Markt. Wir haben irgendwann festgestellt, wie du auch sagst, Ralf, der Wasserstoff ist jetzt nicht, kommt nicht so in der Geschwindigkeit, wie die Prognose war. welche Märkte sind denn jetzt nachgelagert, die eigentlich davor nicht so eine starke Prognose hatten oder wo die Reise hingeht. Und da fühlen wir uns jetzt momentan wohl, aber wir wissen auch, und das ist so ein bisschen der Vorteil, wir kommen aus dem Wasserstoff und können dadurch mit vielen Dingen umgehen, weil der Wasserstoff ja keine einzelne Energiesysteme ist, sondern sich aus mehreren Energiesystemen bedienen muss, diese berühmte Sektorkopplung. Und dadurch, das ist unser Spielfeld im Moment, da spielen wir. Ich habe Sektorkopplungsthematiken, dann kommen wir, das ist so ein bisschen, ich sag mal so, wir spielen nicht um die Champions League, aber wir spielen in dieser Sektorkopplung, spielen wir jetzt mit. Das ist unser, sag ich mal, unser taktischer Aufstiegsansatz, wie wir in der Liga bleiben wollen. Und das kam sehr stark durch, ja, auch Kunden, die uns dahingehend beeinflusst haben, die uns dahingehend andere Welten gezeigt haben, ja. Und das ist eben das, Startups und Corporates, um hier auch so Unternehmen zu mal zu nennen wie die Open Grid Europe, die haben uns herausgefordert, wir auch sie ein Stück weit, aber das war immer ein gegenseitiges Lernen und ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und das zündet einen auch als Unternehmer an. Der Kunde steht einfach, ich meine, das ist immer so salopp gesagt, steht im Mittelpunkt, aber der Kunde ist für uns extrem, ist für uns ein Coach, ist für uns ein Wegbereiter, ist für uns ein, ja, es ist schwierig, da jetzt eine sportliche Analogie zu finden. Der Kunde kann auch mal Trainer sein, etwas für sich herein, ja, und Mentalcoach sein, auf jeden Fall. So würde ich es mal beschreiben.
Ne? Markus, ich wollte nochmal auf dem Satz, den du jetzt eben vor 2 Minuten oder so gesagt hast, scheitern ist gleich okay, habe ich mir so notiert. Ne? Und ich finde das auch für alle Zuhörer hier, die den Podcast hören, nehmt euch das bitte zu Herzen. Ne? Also ich bin da ganz auf deiner Linie. Es ist ja immer eine Risikoentscheidung, den Weg zu gehen. Also wenn ich alles weiß, dann bin ich im Vertrauten. Aber wenn ich was Neues ausprobiere, ist immer ein Risiko dabei. Und wenn es halt keiner probiert, passiert auch nichts.
Absolut.
Und ich habe letztens noch dazu einen schönen Bericht gelesen, der sagte, die war die Kernaussage, manchmal muss man aufpassen vor der Zielsetzung. Das Ziel lenkt zu stark ab von dem, dass der Weg eigentlich das Ziel ist. Also sich auf den Weg zu machen und zu schauen und das Beste zu geben, habe ich dann auch direkt meinem Sohn, der gestern Mathe geschrieben hat, Zentralprüfung, meinte ich so, ja, pass doch mal auf, ne? Mir echt egal, was hinten bei rauskommt. Ich wünsche eine gute Note, aber mir ist wichtig, dass du dich gut vorbereitet hast und dann das Beste gibst in der Arbeit. Und das weiß ich, dass er es macht, ne? Um ihm den Stress zu nehmen. Und das ist ja auch eine Entlastung, wenn ich das im Kopf habe, dass das okay ist, dass das passieren kann, wenn ich alles gemacht habe.
Ich mache seit schon langer Zeit, habe ich auch bei SAP-Zeiten schon Gründer betreut oder Gründungen betreut und unterstützt. Es ist wirklich enorm, dieser Unterschied, dieses, wie Scheitern in unserer Kultur verstanden wird und wie es, ich sag jetzt einfach mal Silicon Valley, ja. Ich weiß nicht, Westamerika ist wahrscheinlich auch anders, aber es ist unvorstellbar. Also, und das ist so eine Sache, die müssen wir uns auch mal vor Augen halten. Auch ein Politiker darf mal scheitern, auch ein Trainer darf mal scheitern. Also mein Beispiel wäre jetzt hier, um die Analogie zu schaffen, ist Sandro Wagner jetzt als Trainer gescheitert? Ich würde sagen, nein. Aber er wird daraus lernen und er wird garantiert ein hervorragender Trainer werden, da bin ich mir sicher. Aber das gehört dazu. Also, und deswegen, um euch da nochmal den Kreis zu schließen, weil wir sind ja auch schon jetzt am Ende vom Podcast, ich genieße immer am Wochenende und die Trainings, die ich mit meiner Mannschaft habe, weil da hast du immer wieder das Thema, der Gegner ist ein anderer. Du musst vielleicht anders spielen. Es sind vielleicht 3 krank und 2 verletzt und ich liebe das. Und du musst immer, die Entscheidung ist immer, und das finde ich wichtig, was du gesagt hast, Volker, ist, was ich den Jungs auch immer sage, ist, das Ergebnis spielt eigentlich keine Rolle. Sondern die Frage ist, wie spielen wir? Ja? Und die Einigung mit dem Team zu finden, was man spielen will und wie man nach 90 oder 90 plus 5 oder was auch immer, wie man dastehen will. Also geht man in die Kabine und sagt, wir sind gescheitert, auch okay. Ja, aber zumindest, dass man sagt, man hat es versucht, das Ziel zu erreichen, was man sich gemeinsam gesetzt hat. Deswegen genieße ich auch so diese Trainertätigkeit und die hilft mir sehr auch von der Mentalität auch dann im Business immer wieder sich so Dinge vorzustellen. Ja, du kannst nur mit der Mannschaft spielen, die du hast und kannst nicht spielen wie Bayern München, wenn du sie nicht hast. Ja, das sind so Dinge, die ich extrem wichtig finde und die mir da bei den Trainertätigkeit unheimlich viel für auch fürs Business auch Tag für Tag mitgehen.
Super, Markus. Das war wirklich auch nochmal ein tolles Statement zum Schluss. Das war, fand ich, auch einer der beeindruckendsten Podcasts in der Businessliga, weil du wirklich ein schönes Bild gezeichnet hast. Wir sind gestartet mit deiner Wanderung von Florenz nach Rom für deinen persönlichen Reset. Fand ich sehr beeindruckend, auch dass du dann den Mut gehabt hast, wirklich diesen Schritt ins Risiko zu gehen. Ich glaube, wir müssen auch vielleicht in der Rückrunde nochmal einen Podcast mit dir über das Scheitern machen und Erfahrungen damit. Ja. Das ist, glaube ich, super spannend, weil du ja eigentlich dann auch gesagt hast, du wolltest eher nach dem Business Angel Konzept aus dem Silicon Valley an der Seitenlinie stehen, aber konntest dann nicht anders und musstest auch auf dem Platz und wolltest da die Tore schießen. Deswegen als CEO bei Cibucel eingestiegen, immer unterstützt vom Ökosystem, was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist. Du hast hier den H2Hub erwähnt, die euch als Firma da natürlich auch ein bisschen mit gestaltet haben, mit unterstützt haben. Und was ich ganz spannend fand, war dein KPI. Nach 3 bis 5 Jahren ist man entweder weg als Startup oder man ist noch da und ihr seid noch da. Warum? Weil ihr trotz aller Widerungen, die aus politischen oder von euch auch nicht beeinflussbaren Umfeldern kamen, mit dem Kunden weiter gewachsen seid. Und ich fand das auch ganz spannend, was du sagtest, dass du Kunden immer in unterschiedlicher Rolle wahrgenommen hast, mal als Coach, mal als Mentor, Wegbereiter. Und das hat eben euch geholfen, euch auch wieder neu zu erfinden. Und also ich schlage vor, Volker, wir laden den Markus nochmal ein in 2, 3 Jahren, dann schauen wir mal, was aus euch geworden ist und wie deine Mannschaft, die du am Wochenende coachst, sich da entwickelt hat. Das sollten wir auf jeden Fall
tun. Würde mich sehr freuen.
Also vielen Dank, Markus.
Danke euch.
Freuen. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ja. Besten Dank.
Ja, ciao, ciao.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.